Ja, liebe Geschwister, lass uns um den Segen des Herrn auf die Verkündigung seines Wortes bitten. Herr unser Gott, wir wollen auch an diesem Abend dein Wort gemeinsam betrachten. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns einen wachen Geist gibst, dass wir darin dein Reden hören, dein Reden, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du in unser Leben hineinsprichst und uns veränderst und erneuerst. Und uns bereit machst und fähig machst, durch die Kraft deines Geistes auch deinem Wort gemäß zu leben, dass du in unserem Leben verherrlicht wirst. Lass deinen Segen auf dieser Verkündigung liegen, Herr. Gib Gnade zum Reden und zum Hören und segne du es, Herr, durch deine himmlische Gegenwart in unserer Mitte. Amen. Liebe Geschwister, Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, im 7. Kapitel des Matthäusevangeliums: Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Wenn wir als Jünger Jesus nachfolgen, dann sind wir solche, die durch diese enge Pforte durchgehen, die auf diesem schmalen Weg Jesus nachfolgen. Wenn wir dabei unseren Blick stets fest auf Jesus gerichtet halten, dann können wir diesen Weg auch ganz getrost gehen und es wird gelingen. Aber dieser schmale Weg ist eben kein einfacher Weg. Es ist ein schmaler Weg, ein steiler Weg. Und hierbei sind wir sehr dankbar für jede Hilfe und jeden Hinweis auf Gefahren, die uns auf diesem Weg begegnen können. Und so ist es in unserem Leben. Ja, die meisten von euch kennen Bunyans Pilgerreise, wo das so beschrieben wird, auch dieser Weg hin ins himmlische Jerusalem, und wo oft so Gefahren sind, die da auftauchen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in den Alpen bergsteigen war. Markus hat gesagt, er weiß, wie das geht. Zumindest so Bergwandern, wo man auch so keine breiten Straßen hat, sondern so schmale Wege. Die sind so breit, wie man halt gerade gehen kann. Ja? Und ab und zu gibt es da mal Stornamandel oder andere Hinweise, dass man weiß, da muss man hin. Rote Farbpunkte am Weg. Aber man ist dann doch sehr glücklich, wenn man auf so einer Wanderung eine gute Karte dabei hat. Vielleicht auch entsprechendes Navigationsgerät. Vielleicht braucht man einen Kompass oder ein Höhenmesser oder irgend sowas. Oder auch noch einen Wanderführer, ja, wo einem beschrieben wird, also an der Stelle aufpassen, da wird es steil, da ist es gefährlich, da gibt es öfter Steinschlag, oder an der Stelle musst du mal aufpassen, dass du nicht die falsche Abzweigung nimmst, wenn du da und dort ankommen möchtest. Sind wir sehr dankbar, wenn wir solche Hinweise haben im Wanderführer oder sowas. Ja? Und Gott hat uns in seiner liebevollen Fürsorge einen solchen Wanderführer an die Hand gegeben. Das ist ein Bild, das ich jetzt mal gebrauchen möchte für ein Buch in der Heiligen Schrift, in dem wir praktische Hinweise finden, wie wir diesen Herausforderungen begegnen können, die uns eben auf dem Weg der Nachfolge Jesu begegnen, die uns auf diesem schmalen Weg des Heils begegnen. Dieser Wanderführer auf dem schmalen Weg eines geheiligten Lebens in der Nachfolge Jesu, als Jünger Jesu, finden wir in der Bibliothek der 66 Bücher der Heiligen Schrift, im Alten Testament, im Buch der Sprüche. Sprüche Salomos. Und das möchte ich mit euch heute Abend so sozusagen aus dem Regal holen und dieses Buch herausgreifen und mit euch ein bisschen beginnen, es anzusehen. Es ist ein ganz praktisches Buch mit ganz, ganz vielen Hinweisen und Hilfestellungen, die wir brauchen, auf diesem schmalen Weg zu bleiben und davon nicht abzuirren. Ich möchte heute mit euch die ersten 7 Verse des ersten Kapitels betrachten und, so Gott will, künftig immer wieder mal auch dazu mit euch dieses Buch herausnehmen. Die ersten 7 Verse im ersten Kapitel. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit, der Weise höre und mehre die Kenntnis, und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede, Wort von Weisheit und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Gottes Ratgeber auf dem Weg des Lebens. Es ist kein Ratgeber, den man wie so vielleicht manche andere Ratgeber mal so oder so machen kann oder man kann es machen oder nicht. Es ist Gottes Wort. Aber Gott gibt uns hier ganz, ganz praktische Hinweise. Es ist ein autoritativer Ratgeber, wo wir uns auch dran halten sollen. Aber ich denke, das Bild ist für dieses Buch sehr passend. Es ist ein Ratgeber, den uns Gott gibt. Und hier gibt er uns kluge Weisheit und Einsicht in die alltäglichen Nöte, die wir in unserem Leben haben. Und ich möchte in 6 Unterpunkten diese ersten 7 Verse mit uns heute Abend betrachten. Das erste, das Buchcover. Wie heißt es auf Hochdeutsch? Der Buchdeckel, was halt so vorne drauf ist. Ja, also der Deckel vom Buch. Das ist der erste Punkt. Wenn wir dieses Buch sozusagen aus dem Regal nehmen, ja, wir haben hier 66 Bücher und wir greifen rein und holen uns das Buch der Sprüche raus und gucken uns das ein bisschen genauer an, dann fällt uns so hier sozusagen bei dem Buchdeckel vorne auf, da steht der Name drauf und der Titel, wie das so ist bei so einem Buch. Ja. Ersten Vers hier steht's: Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Eine kurze Vorstellung des Verfassers, der Salomo, der Sohn Davids. Und Salomo ist ein ganz besonderer Mann. Er gilt, abgesehen von Jesus, der immer dann das Vollkommene ist, aber er gilt sonst als der weiseste Mann, der je auf dieser Welt gelebt hat. Und in dieser Hinsicht ist er auch ein alttestamentlicher Schatten für Jesus, der verheißene Same, der die Weisheit Gottes in Person ist. Jesus Christus ist auch ein Nachkomme Davids, ist auch ein Nachkomme Salomos, aber Salomo ist eben auch hier in ganz besonderer Weise ein Mann der Weisheit. Der weiseste, klügste Mann, wie es dann in der Bibel beschrieben wird, der je gelebt hat. Aber er ist nicht nur ein besonders gescheiter Mensch, nicht nur ein besonders kluger und weiser Mann, das wir uns gleich noch ein bisschen ansehen werden, sondern er ist auch ein Mann des Gebets. Ein Mann, der in dieser innigen persönlichen Abhängigkeit von Gott gelebt hat. Ein echter Beter, der nicht nur äußerlich Gottesdienst feierte, und Salomos Gottesdienste, von denen wir lesen, die sind schon sehr großzügig, groß angelegt, aber es ist ein Mann, der tatsächlich den Herrn sucht. Und solches Gebet gefällt Gott. Und Gott erscheint so oder spricht so zu Salomo in Gibeon in einer nächtlichen Vision. Und ihr könnt hier bei Sprüche ruhig mal den Finger drin lassen, aber wir gucken mal so ein bisschen rein bei 1. Könige, wo uns das eine oder andere über Salomo auch berichtet wird. 1. Könige, Kapitel 3, Vers 14, verheißt ihm Gott unter anderem in dieser Vision, die Salomo empfängt, auf seine Bitte hin, dass die wir in Vers 9 lesen, so gib deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten und zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Also, wo er Gott um Weisheit bittet, um Einsicht, um Verstand, um Klugheit, dass er wirklich ein guter König ist und dieses Amt ausfüllen kann. Und dort antwortet Gott ihm in dieser nächtlichen Vision in Vers 14, wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihnen gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Jetzt habe ich mich allerdings vertüttelt. Wo habe ich das denn? Das war 14, ja. Aber ich siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Das ist ein bisschen weiter vorne, in Vers 12 ist das. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Ja, wo Gott ihm verheißt, du bekommst ein weises Herz in einer außerordentlichen Weise, mehr als es je vorher da war und nachher sein wird. Ich denke, also immer mit der Ausnahme, Jesus ist besonders. Aber menschlich gesehen gab es sonst keinen, der jemals so eine wunderbare Verheißung von Gott empfangen hat. Auf das Gebet hin, dass er gesagt hat, naja, Reichtum ist nicht so wichtig und Sieg über meine Feinde ist nicht so wichtig. Ich brauche diese Weisheit. Ich brauche Gottes Weisheit, wenn ich König sein will in Israel. Und Gott beantwortet ihm dieses Gebet und er sagt, du wirst so ein weiser Mann werden. Und seine außerordentliche Weisheit wird dann auch von aller Welt bewundert. Wir lesen das weiter, zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 18 und 28, nachdem er dieses berühmte salomonische Urteil gefällt hat, heißt es am Ende, ganz Israel hörte das Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, rechtes Gericht zu halten. Ja, Salomo beweist hier eine ganz besonders außerordentliche Weisheit. In Kapitel 5, in den Versen 9 und 10. Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht, Weite des Herzens, wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als die Weisheit Ägyptens. Ja, wenn wir die damalige Welt, die uns heute früh auch schon so ein bisschen vorgestellt wurde, so vor Augen haben, die Söhne des Ostens, das ist da, wo Bileam herkam. Ja, also irgendwo Babylon, Assyrien im fruchtbaren Halbmond und Ägypten im Süden, dort waren die klugen Köpfe. Da waren die Astronomen, die Zeichendeuter, die Sterndeuter, die Magier, all diese gescheiten Leute, ja. Wir kennen das ja auch aus der Geschichte in Ägypten, ja, die dann da bei dem Pharao sind, diese Magier, ja, all diese gescheiten Leute. All die sind alles nichts, gar nichts im Vergleich zu dem, was Salomo an Weisheit hatte. Das steht, stellt er weit, weit, weit in den Schatten. Und in Vers 14, und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Und so hat Salomo eine ganz außerordentliche Weisheit und Fähigkeit zur Weisheit von Gott empfangen. Ja, das wird uns hier im ersten Königebuch eindringlich berichtet. Und nicht alle Söhne Davids, das wisst ihr wahrscheinlich, nicht alle Söhne Davids folgen ihrem Vater in seinem Glauben und in seiner gottesfürchtigen Frömmigkeit. Aber Salomo ist ein Sohn Davids, der auch durch die Frömmigkeit seines Vaters nachhaltig geprägt wurde. Davids weiser Rat und seine Gebete haben eine anhaltende Wirkung auf Salomo. Beispielsweise, wenn wir ein bisschen zurückblättern, betet David für Salomo im zweiten Kapitel des ersten Königebuchs. In den ersten vier Versen, als die Tage Davids herannahten und er sterben sollte, befahl er seinen Sohn Salomo und sagte, ich gehe nun den Weg aller Welt, so sei stark und erweise dich als Mann. Bewahre, was der Herr, dein Gott, zu bewahren geboten hat, dass du auf seinen Wegen gehst, indem du seine Ordnungen und Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im Gesetz des Mose geschrieben ist. Damit du Erfolg hast in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest, damit der Herr sein Wort aufrechterhält, das er über mich geredet hat, als er sprach, wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, so dass sie in Treue vor mir leben und ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, dann soll es dir nicht an einem Mann fehlen, der auf dem Thron Israels sitzt. Oder an einer anderen Stelle betet David in 1. Chronik 28, Vers 9 und 10. Du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, in ihm ein Haus zu bauen, als Heiligtum, sei stark und handle. Wäre nicht dieses furchtbar traurige Kapitel 11 des ersten Königebuchs, wo uns berichtet wird, wie Salomo in Götzendienst verfällt, wie er sich von diesen ausländischen Frauen verführen lässt, dann hätten wir ein wunderbares Beispiel für eine gute Erziehung. Der König David, der seinen Sohn Salomo geistlich prägt und ihn auf den rechten Weg bringt und ihm sagt, hier, da ist der Weg, den geh. Das ist der von Gott gesegnete Weg. Und wir sehen viel davon bei Salomo, aber wir sehen, er ist kein vollkommener Mann. Aber abgesehen von diesem Schatten in Salomos Biografie, erfordert seine Lebensweisheit unsere größte Aufmerksamkeit. Er wird eben als der weiseste Mann der Welt beschrieben und nach ihm und vor ihm sei keiner gewesen, der so klug war wie er. Aber Salomos Weisheit übertrifft nicht nur die menschliche Weisheit seiner Tage. Salomo spricht eben nicht nur menschliche Weisheit aus, sondern er ist inspiriert von Gott. Was wir hier haben im Sprüchebuch, ist nicht nur Menschenweisheit, es ist Gottes Wort, das Gott inspiriert hat. Und daher sind seine Sprüche nicht nur menschlich klug, sondern auch und vor allem Gottes Wort. Und es ist Gottes Ratgeber auf dem Weg des Lebens. Durch diesen klugen Mann, Salomos zusammengestellt, von Gott inspiriert, Gottes Wort. Es gibt auch viele andere Bücher jener Zeit, in denen viel Weisheit aufgeschrieben wurde, schöne Sprüche, die nicht Gottes Wort sind. Aber hier haben wir Gottes Wort. Und das ist nochmal eine ganz andere Qualität, die andere Bücher nicht mitbringen. Also wenn wir uns so jetzt den Buchdeckel ansehen, das Buchcover, dann sehen wir schon mal, wer der Autor dieses Buches ist, nämlich König Salomo, und dass wir darin seine Sprüche, seine Weisheit finden, eine Weisheit, die als Teil der Heiligen Schrift Gottes Weisheit ist. Blättern wir sozusagen bildlich gesprochen eine Seite weiter, dann finden wir dann eine ganz kurze Inhaltsangabe, ein Inhaltsverzeichnis oder vielleicht sowas, was man auf Klappentext bei so einem Buch findet, ja, was so grob der Inhalt dieses Buches ist. In den Versen 2 und 3, das ist der zweite Punkt, der Hauptinhalt dieses Buches. Um zu erkennen, Weisheit und Zucht, um zu verstehen, verständige Worte, um anzunehmen, Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Ja, das große Ziel, worum es geht in diesem Buch, dieses unschätzbaren Buches, das besteht darin, nicht darin, irgendwelche weltliche, politische Weisheit zu lernen. Da gibt es zwar ab und zu mal auch einige Regeln. Es geht in diesem Buch ganz vornehmlich darum, dass die Erkenntnis Gottes weitergetragen wird. Die Erkenntnis Gottes, die weise macht zur Rettung, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet, wie es im 2. Timotheusbrief heißt. Und diese göttliche Weisheit, die uns hier dargeboten wird in diesem Buch, diese göttliche Weisheit gibt uns Leben. Diese göttliche Weisheit, die bewahrt uns auf dem schmalen und steilen Weg der Pilgerschaft in dieser Welt. Es ist ein Buch, das uns hier von Gott eben dazu gegeben ist. Aber wie kommen wir jetzt ran an diese Weisheit? Es ist eben erstmal so ein Buch, sage ich mal, das so ein bisschen im Regal steht. Und wie wird das jetzt meine Weisheit? Wenn es da in dem Buch steht, ist ja schon mal schön. Aber wie kommt es zu mir? Dass es nicht nur eine Weisheit ist, die irgendwo in einem Buch steht, sondern Teil meines eigenen Glaubenslebens wird. Und das wird uns hier gesagt, wir erlangen diese Weisheit durch Unterweisung. In der Elberfelder Bibel wird es hier mit Zucht übersetzt, mit Unterweisung in Gottes Wort. Als Kinder Gottes sind wir, wie man es heute so schön sagt, lifelong learners, lebenslange Lerner. Das hört nicht auf. Wir sind nicht so fertig, dass wir irgendwann mal das Examen machen und sagen, jetzt bist du examinierter Christ und fertig ist, sondern das hört nicht auf. Wir brauchen das dein Leben lang. Stets brauchen wir diese Unterweisung in Gottes Wort, stets brauchen wir die Predigt von Gottes Wort für uns, stets brauchen wir persönliche Stille im Hören auf Gottes Wort und Zeit zum Nachdenken und zum Verinnerlichen von Gottes Wort, dass das auch ein Teil von uns selbst wird und nicht nur etwas ist, was neben uns steht oder vor uns liegt oder irgendwo im Regal steht. Dieses Wort muss von uns aufgenommen werden durch die Unterweisung, durch die Zucht, wie es hier heißt. Zucht oder Unterweisung macht keinen Unterschied von dem Wort her, was hier gebraucht wird. Wir müssen unterwiesen werden in Gottes Wort. Sei es durch die Predigt, sei es durch das eigene Bibelstudium. Wir brauchen das. Und ich weiß nicht, wer von euch heute Mittag ordentlich gegessen hat. Braucht jetzt nicht die Hände heben. Ich gehe mal davon aus, der eine oder andere hat was gekriegt. Aber wir können uns auch nicht ein für alle Mal so richtig satt essen, auch wenn er jetzt hier sitzt und verdaut. Ja, das geht nicht. Morgen habt ihr wieder Hunger, vielleicht sogar schon heute Abend, wer weiß. Aber es ist nicht so, dass er sagt, ja, jetzt ist fertig mit Essen, ich habe mein Essexamen abgelegt. Oder mit Trinken, ich bin jetzt fertig, ich brauche nichts mehr den Rest meines Lebens. Das hält 2 Tage, dann bist du tot. Ja, wir brauchen ständig Nahrungsaufnahme, wir brauchen ständig geistliche und weltliche Speise, wir brauchen das zum Leben. Aber genauso brauchen wir Gottes Wort. Und wir müssen es ständig aufnehmen. Aufnehmen, aufnehmen, aber auch verdauen und verinnerlichen und in unserem Leben wiederfinden. Und dazu trägt auch dieses Buch der Sprüche etwas bei, damit wir Gottes Weisheit für unser alltägliches Leben verinnerlichen können. Es ist eben ein Ratgeber auf dem Weg des Lebens. Und das ist der Sinn und Zweck dieses Buches. Es will uns helfen. Es will uns die geistliche Speise geben, die wir brauchen auf diesem schmalen Weg, um nicht davon abzukommen. Aber für wen ist es jetzt geschrieben? Wer schon mal so Bücher angeguckt hat, da steht ja manchmal so eine Altersempfehlung drauf. Ja. Gibt es hier auch sowas? Ja, gibt es. Drittens, die Adressaten. Vers 4, einfältige junge Männer. Das ist eine erste Gruppe von Adressaten, die uns hier genannt wird in Vers 4. Um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Durch Unterweisung von Gottes Wort erlangen selbst einfältige junge Männer zunehmend Weisheit. Das ist eigentlich interessant, weil gerade junge Männer eigentlich nie meinen, dass sie einfältig sind. Das ist so, schon mal aufgefallen, wird wahrscheinlich sich auch im Lauf der Geschichte nie geändert haben, hat man immer schon festgestellt, dass junge Männer geneigt sind, nicht nur ihre eigenen Kräfte etwas zu überschätzen, sind stark, jung, dynamisch, ja, immer viel Power dahinter, aber auch ihre Weisheit ist bei manchen, wenn man dann mit denen so redet, wenn die so späten Teenageralter sind, bei manchen hält sich es noch ein bisschen länger, dann hat man den Eindruck, ja, sind die gescheit. Ja, aber in Wirklichkeit sind sie doch nicht so gescheit, wie sie gerne meinen von sich. Ja, überschätzen sich gerne. Aber gerade diese jungen Männer brauchen das Buch der Sprüche, sie brauchen Demut, um zu erkennen, wie wenig sie eigentlich noch wissen. Um zu erkennen, wie jung und dumm sie eigentlich sind. Und wie viel Weisheit von oben sie noch nötig haben. Von dieser Weisheit von oben haben wir heute gerade vorhin auch im dritten Kapitel des Jakobusbriefs gelesen. Und diese stetige Unterweisung in Gottes Wort, wenn das da ist für diese jungen Männer, wenn die stets in diesem Buch der Sprüche leben, und nicht nur im Buch der Sprüche, sondern auch in der ganzen Heiligen Schrift, aber wenn sie ständig unter dieser Unterweisung von Gottes Wort sind, ständig unter der Predigt von Gottes Wort und in ihrer stillen Zeit Gottes Wort verspeisen und aufnehmen und verdauen, dann, heißt es, werden selbst einfältige junge Männer heranreifen und sie werden fähig zu Unterscheidungsvermögen, wie es in Philipper 1, Vers 10 heißt, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Wie kann ich etwas prüfen, wenn ich nichts weiß, wenn ich keine Maßstäbe habe, wenn ich keine Kriterien habe, an denen ich prüfen kann? Ich muss erstmal Gottes Wort in mich aufnehmen. Und so ein junger Mann, der Gottes Wort in sein Leben aufnimmt, der wird mehr und mehr fähig werden, auch zu prüfen. Prüft alles, das Gute haltet fest, heißt es in 1. Thessalonicher 5, 21. Dazu brauche ich Gottes Wort und das Buch der Sprüche und die Weisheit von Gottes Wort in meinem Leben. Und dazu wird ein junger Mann, der das ständig aufnimmt, auch mehr und mehr gewappnet sein, Irrlehre zu erkennen und nicht darauf hereinfallen. Im 1. Johannesbrief heißt es im 4. Kapitel, im 1. Vers, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und falsche Propheten hätten keine Chance, wenn die Gläubigen Gottes Wort gut kennen. Wenn sie Gottes Wort nicht nur im Kopf gespeichert haben, sondern wenn sie es richtig, wenn sie sich aufgenommen haben und verdaut haben und es Teil ihres Lebens ist, dann hat ihr Lehre keine Chance. Aber dort, wo das alles so ein bisschen seicht zugeht, da bricht ihre Lehre ihre Bahn. Ja, wir hatten halt früher ein Stück aus Jeremia gehört. Die Leute waren da nicht so ganz intensiv bei der Sache. Nein, dann geht's auch schief. Ja, das ist leider etwas, was wir in der Geschichte von Gottes Volk immer wieder sehen. Auch in unseren Tagen. Wo keine Bibelfestigkeit da ist, wo keine feste Verankerung in Gottes Wort da ist und in Gottes Weisheit, dort fallen Leute auf ihre Lehre herein. Junge Menschen sind da vielleicht besonders geneigt dazu, weil sie noch nicht so klar die Dinge sehen können, aber sie können durch diese Weisheit dazu gebracht werden, hier klares Unterscheidungsvermögen zu bekommen und Irrlehre zu erkennen und zu widerstehen. Und dann als letzten Schritt vielleicht sogar dahin gelangen, dass sie selbst Widersprechende überführen, wie Paulus des an Titus schreibt. Dort wendet er sich gewiss an Aufseher, an Älteste, die untadelig sind als Gottes Verwalter, der an der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch Widersprechende zu überführen. Dazu kann uns Gottes Wort und Gottes Weisheit in seinem Wort, wenn wir sie so gelehrt bekommen, wenn wir sie so aufnehmen und verinnerlichen, auch befähigen, dass wir selbst denen, die im Widerspruch dazu stehen, entgegentreten können und sagen können, hier liegst du falsch, guck hier, Gottes Wort lehrt uns was anderes, schau hier nach. Und so wendet sich das Buch der Sprüche in ganz besonderer Weise an junge Männer. Junge, dumme, unerfahrene, noch unkluge Männer, die vielleicht schon meinen, sie sind gescheit, aber die es noch mehr brauchen, damit sie dann aber heranwachsen und in dieser Weisheit Gottes genährt werden und eben diese Fähigkeiten entwickeln und erlangen. Nicht aus sich heraus, sondern weil es Gott in ihnen wirkt. Und für sie schreibt Salomo diese Weisheitssprüche auf, denn diese jungen Leute sind besonders gefährdet, vom schmalen Weg abzuirren, in ihrem Übermut. Bleiben wir bei diesem Bergsteigerbild. Ja, die Jungs, wenn du mit denen auf die Berge gehst, dann am besten hängst du jeden an eigenen Haken. Ja. Die sind übermütig, ja. Das sind Da ist viel Energie dahinter. Die sind nicht so bedacht und vorsichtig vielleicht, weil sie denken, das kriegen wir alles hin mit unserer Kraft. Aber es ist gefährlich. Wir brauchen Gottes Weisheit, die uns hier auf dem rechten Weg bewahrt. Mit Gottes Wort und mit Gottes Weisheit im Herzen können aber auch diese jungen Männer auf dem Weg Gottes vorangehen, ohne zu stolpern oder zu Fall zu kommen. Wie wir es in Psalm 119, Vers 9 lesen, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Ja, das ist der Maßstab. Und das ist unser sicherer Handlauf auf dem schmalen Weg voran. Wenn wir uns daran festhalten, dann geht es auch nicht schief. Und wer jetzt allerdings denkt, naja, gut, dann ist das sozusagen das Buch der Sprüche. Das ist für die jungen Männer. Und das ist halt eben für die Salomo so als Jugendbuchautor, der hier so aktiv wird, um diese jungen Männer zu unterweisen. Und das ist ja danach gut, wenn die das lesen und verinnerlichen. Und wenn er denkt, das hat dann mit mir ja praktisch nichts mehr zu tun, der irrt. Denn Salomo schreibt eben nicht nur für junge Leute, sondern ganz im Gegenteil. Das viertens, das sind die zweite Gruppe der Adressaten, die hier angesprochen wird, in Vers 5, Weise und Verständige. Der Weise höre und mehre Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat. Also er wendet sich gerade eben nicht nur an die Einfältigen, ja, so die noch gar nichts wissen oder noch wenig wissen, sondern er wendet sich auch an die ganz Fortgeschrittenen, die schon ganz weit sind mit ihrer Erkenntnis und Einsicht, die Weisen, die Verständigen, die hier genannt werden. Und wer wirklich weise ist, der weiß, dass er nichts weiß und noch nicht am Ziel ist. Das hat zwar ein heidnischer Philosoph gesagt, aber an der Stelle hat er recht. Ja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und je mehr ich erkenne und verstehe und je mehr mir die Augen aufgehen für das, was eigentlich wirklich zu wissen ist, desto mehr erkenne ich, wie groß der Raum ist, den ich noch nicht kenne. Und je mehr und ich an meiner Erkenntnis zunehme, umso mehr erkenne ich, was ich alles noch nicht weiß. Und so sagt der Apostel Paulus, der immerhin so fast das halbe Neue Testament geschrieben hat, im Philipperbrief. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Philipper 3, Vers 12. Oder im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Das hatten wir im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefs auch schon gelesen, nämlich die Weisheit von Gott, von Jesu Kreuz, die Torheit ist nach dem Verständnis der Welt. Und in 1. Korinther 8, Vers 2, und wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Also eine Haltung von, bitte denkt nicht, ihr seid am Ziel, denkt nicht, ihr habt es schon begriffen, denkt nicht, ihr habt alles erfasst. Da fehlt noch so viel. Gott ist so unergründlich groß und weit. Wir können das nicht bis ins Letzte erfassen und sagen, jetzt haben wir unser christliches Abschlussexamen und jetzt haben wir alles verstanden und begriffen und erkannt. Das geht nicht. Wir werden nie zu einem Ende kommen, nie zu einem Ende in dieser Welt. Diese Haltung finden wir auch ganz wunderbar beim Psalmisten des 119. Psalms. Er bemüht sich stets um mehr Einsicht. Ich lese einige Verse, Vers 18. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Vers 33 und 34. Lehre mich, Herr, den Weg deiner Ordnungen und ich will ihn bewahren bis ans Ende. Gib mir Einsicht und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Ich brauche das, Herr. Ich brauche Einsicht. Ich brauche Weisheit. Tu mir die Augen auf. Zeig mir, was es noch zu wissen gibt und was es zu lernen gilt. Und Gott hört offenkundig sein Gebet und sein Streben nach mehr Einsicht, denn er kann an anderer Stelle schreiben, Vers 98 folgende, dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein, verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen, einsichtiger als Greise bin ich, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Alle menschliche Weisheit, die sich Menschen erwerben im Laufe ihres Lebens, ist nichts verglichen mit der Weisheit von Gottes Wort. Und die Weisheit, die wir hierin finden, und wenn wir die aufnehmen, dann gilt alle Lebensweisheit irgendwann weniger als das, was uns Gott in seinem Wort lehrt. Aber wir müssen zusehen, wir brauchen ständig Nachschub. Ja, hier eine Lagerhalle, die wird bald entleert, wenn sie nicht ständig neu gefüllt wird. Da muss immer wieder Nachschub rein. Ja? Dass irgendwann, wenn man im Geschäft immer nur Sachen aus dem Regal rausnimmt, irgendwann sind die leer, aber die füllen immer wieder nach. Sonst ist da nichts mehr da. Und so müssen wir auch ständig immer wieder auf Gottes Wort hören. Der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe Weisenrat, wie es hier in Vers 5 heißt. Und das ist ein wichtiger Moment, wie wir weise werden. Weise, wie es Gott gefällt, nämlich durch gutes Zuhören. Durch gutes Zuhören erlangen wir Einsicht, Erkenntnis und Weisheit. Einige biblische Beispiele. Jethro, der Schwiegervater von Mose, der kommt und unterweist den Mose und Mose hört ihm zu und nimmt diese Weisheit an. Oder Jesus Christus, der mit seinen 12 Jüngern unterwegs ist. Er spricht mit ihnen, er unterweist sie, er belehrt sie. Und er hat gut mit ihnen zu tun, weil die manchmal auch nicht so schnell alles begreifen. Ja, muss dann immer wieder nochmal nachbessern. Oder Petrus, der die Mitapostel belehrt. Wir hatten heute von Apostelgeschichte Kapitel 10 gehört, wie Petrus eben dazu berufen wird, auch in die Heiden zu missionieren und sie nicht als unrein zu betrachten. Und das muss er dann den Mitaposteln erstmal beibringen, in Kapitel 11 der Apostelgeschichte. Ja, er geht dahin und er erklärt ihnen das und er sagt ihnen, was Gott ihm gezeigt hat. Oder Priska und Aquila, die Apollos unterweisen, ein Mann Gottes, der aber manches nicht mitgekriegt hat, was längst passiert ist. Ja, und der unterwiesen wird von ihnen. Und so müssen auch wir zuerst Hörer sein, bevor wir andere wieder mit Gottes Wort unterweisen können. Aber je länger wir lernen, umso mehr erkennen wir, dass wir noch lange nicht am Ende sind mit unserer Weisheit. Sprüche 9, Vers 9. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Oder Sprüche 18, Vers 15. Das Herz des Verständigen erwirbt Erkenntnis und das Ohr der Weisen sucht nach Erkenntnis. Und so sollten auch wir eifrig darum bemüht sein, immer unsere Lager aufzufüllen, mit Gottes Wort wieder nachzuliefern, wieder neu aufzuladen und das reinzunehmen, was wir brauchen für unser Leben. Und sollten so auch eifrig darum bemüht sein, solche Männer zu sein, wie die Männer, die aus Issachar zu David nach Hebron gesandt werden, von denen es heißt, dass es Männer waren, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. 1. Chronik 12, Vers 32. Was für ein wunderbares Urteil über diese Männer. So eine Randnotiz eigentlich nur so. Aber von ihnen heißt es, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Solche Männer braucht der Herr. Liebe Geschwister, wir sind weder zu jung noch zu alt, nicht täglich von Gott belehrt zu werden. Egal, ob wir einfältig, dumm sind oder weise, wir brauchen noch mehr Weisheit von oben. Und hier in diesem Buch finden wir das. Wer sind jetzt die Adressaten, an die sich Salomo wendet? Für wen schreibt er das Buch? Was für ein Kleber klebt drauf mit Altersangabe? Das erinnert dann vielleicht eher an so ein Gesellschaftsspiel, ja, von 0 bis 120. Ja, es ist für jeden da. Es ist für jeden da. Für Einfältige, Unerfahrene, Unverständige, genauso für Weise, Kluge, Verständige. Junge wie Alte. Es gibt keinen, der nicht noch mehr Weisheit nötig hätte. Keinen, für den das Buch der Sprüche nicht geschrieben werde. Gottes Ratgeber auf dem Weg des Lebens, es geht uns alle an. Wer dieses Buch der Sprüche kennt, der weiß, dass Gottes Wort in diesem Buch in einem ganz bestimmten, typischen Gewand gekleidet ist. Das ist das fünfte, das Kleid der Weisheit in Vers 6. Um zu verstehen, Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Weisheit ist in Sprüchen, Bildreden, weisen Worten und Rätsel gekleidet. Und an anderer Stelle hören wir auch davon, dass Salomo selbst seine Rätsel der Königin von Salomo erklärt in 1. Könige 10. Oft sind diese Sprüche, wenn wir sie lesen, ganz einfach zu verstehen. Was so ein Weisheitsspruch bedeutet, können wir auch ganz leicht überlegen, was das vielleicht für uns bedeutet, für mein eigenes Leben bedeutet. Aber oft brauchen wir auch eine Erklärung dafür, weil wir sonst nicht so leicht verstehen, was eigentlich damit gemeint ist. So geht es mir zumindest. Und bei manchen Sprüchen, da sitzt man da und denkt sich, was heißt das jetzt eigentlich? Was bedeutet das für mich? Vor allem aber brauchen wir Erleuchtung. Erleuchtung von Gottes Heiligen Geist, um Gottes Wort recht verstehen zu können. Aber da haben wir auch eine Verheißung, dass Gott selbst dem belehrbaren Hörer die Tiefen Gottes erschließen wird. 1. Korinther 2, Vers 9 und 10. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und diesen Geist Gottes brauchen wir, um auch das Buch der Sprüche zu erforschen, zu verstehen. Und dass uns das Licht aufgeht und wir begreifen, was das jetzt bedeutet, auch für uns ganz persönlich. Aber ganz besonders hat Gott hier noch eine Ordnung aufgerichtet. Er hat Diener bestimmt, die seinem Volk diese Weisheit lehren sollen, um es so vollkommen zu machen. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben von Hirten, von Pastoren, Lehrern, Gottes Wort zu studieren, es zu ergründen und dann auch die Gemeinde entsprechend zu belehren. Nur ein Text, der uns da einen Hinweis gibt, in Epheser Kapitel 4, die Verse 11 bis 15, wo Paulus hier spricht von dem, wie eine Gemeinde aussieht. Und der Er, also Gott, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten. Dienste, die in der Form wohl heute oder Teil der ersten Gemeinde waren. Wir haben heute keine Apostel und Propheten mehr und bei Evangelisten nicht in dem Sinn wahrscheinlich. Es gibt Leute, die Evangelium predigen. Andere als Hirten oder Pastoren eben und Lehrer. Von Gott gegebene Dienste. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einsicht des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Die Gemeinde wäre vor vielen Irrlehren verschont geblieben und vor vielen Abirrungen verschont geblieben, wenn die Gläubigen den Dienst der Diener Gottes in rechter Weise respektiert hätten. Wie bei einem Jeremia, von dem wir heute früh gehört haben, hätte das Volk doch auf einen Propheten wie ihn gehört. Sie haben sich lieber alles andere angehört als das. Und wenn so die Gemeinde Gottes auf die von Gott begabten Lehrer gehört hätte und nicht irgendwelche, die sich selbst ausgesucht und ausgedacht haben, und so ihr Herz durch die Gnade gefestigt worden wäre, da wäre viel, viel Schaden vermieden worden. Ja, wir glauben ganz fest und bestimmt an das Priestertum aller Gläubigen. Gerd hat das vorhin auch schon so schön betont, wir singen die Lieder gemeinsam. Ja, wir glauben an das Priestertum aller Gläubigen. Wir sind fest davon überzeugt, dass jedes Kind Gottes Wort lesen und verstehen kann und es auch tun sollte. Und dennoch hat Gott bestimmte Männer auch besonders begabt und berufen, sein Wort zu verstehen und zu ergründen und zu verkündigen und für die Gemeinde anzuwenden und es zu lehren. Und das wollen wir auch anerkennen und den Herrn auch bitten, dass er weitere Männer zu diesem Dienst begabt und beruft. Wir brauchen das. Und ihr kennt die Begebenheit, wo Jesus sich umsieht und tief erschüttert ist, wie es sieht. Wie es sieht. Welch ein Mangel hier ist. Wir lesen das in Matthäus 9. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Liebe Geschwister, das muss unser Gebet sein. Und es gibt viele, auch in unserem Land, auch in Österreich, die da sind und Leute brauchen. Männer Gottes. Von Gott berufene Männer, die von Gott zu diesem Hirten- und Pastorendienst berufen sind. In der Gemeinde vorzustehen, um die Gemeinde zu hüten, zu weiden, ihnen Gottes Wort zu predigen. Die Gemeinde Jesu leidet darunter, dass es viel zu wenige von Gott berufene Prediger seines Wortes gibt. Wir merken das vielleicht nicht, weil wir hier von Gott reich gesegnet sind. Aber ich glaube, es hat einen Grund. Gott hat was vor. Wir können ihm nicht in die Karten gucken, aber wir können Gott nachfolgen. Und unsere Hände zum Dienst bereit machen und sehen, was der Herr auch mit uns vorhat. Aber lasst uns darum beten. Lasst uns darum beten, dass der Herr seine Arbeiter aussendet. Männer, die er berufen hat, sein Wort zu verkünden. Nicht solche, die sich die Leute aussuchen, weil es ihnen gerade gefällt, sondern die Gottes Wort predigen, die gute Speise bringen, für die, die sie brauchen. Jetzt haben wir etwas gehört über den Titel und den Autor des Buchs, über den Hauptinhalt, über die Adressaten, über die Form. Und dann diese eher formalen und äußerlichen Kennzeichen des Buches, was man so außen so lesen kann, wenn man sich so mal anguckt und mal hinten den Klappentext guckt, ja, schließt sich jetzt abschließend der Hauptgedanke, die Hauptlehre, der Dreh- und Angelbuch des Sprüchebuchs, des Ratgebers Gottes auf dem Weg des Lebens, der sechste und letzte Punkt für heute, die Grundvoraussetzung in Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur den Narren. Und diese Grundvoraussetzung für ein Gott wohlgefälliges Leben finden wir auch an einigen anderen Stellen der Heiligen Schrift. Ich nenne euch nur drei weitere Verse. Hiob 28, 28. Siehe, die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und nochmal im Sprüchebuch, Kapitel 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Und zu diesem Ergebnis kommt auch der Prediger, vielleicht ist es auch Salomo selbst, so sicher weiß man es nicht hundertprozentig im Predigerbuch, in dem er alles bedacht hat, Kapitel 12, Vers 13, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Unsere gesamte Pflicht, all unsere Freude, die erste und letzte Lektion, findet hier ihre Zusammenfassung. Alle heidnische Weisheit ist Torheit. Alle atheistische, gottlose Erkenntnis ist Torheit. Es gibt keine Wahrheit, wahre Erkenntnis ohne Gottesfurcht. Das ist der Anfang der Weisheit. Alles andere hat mit Weisheit nicht im biblischen Sinne irgendetwas zu tun. Es können Wahrheiten sein, aber nicht Weisheit. Hier ist unser Bezugspunkt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. 5. Mose Kapitel 4, Vers 6 bis 7 heißt es, so bewahrt und tut sie, also die Rechtsbestimmungen, die Gesetze Gottes, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Aber was bedeutet das jetzt, die Furcht des Herrn? Was ist damit gemeint? Hier müssen wir Acht haben. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Furcht. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch an den Vortrag auch von Stephen Jüll erinnern, ja, der uns das schon mal nahegebracht hat. Und das müssen wir hier unterscheiden. Zum einen gibt es eine kindliche, respektvolle Ehrfurcht. Zum anderen gibt es eine sklavische Furcht, eine Angst, etwas vor dem strafenden Gott, vielleicht eine Angst oder so Schrecken. Ja. Und wir haben im zweiten Buch Mose, in Kapitel 20, Vers 20, diese beiden so nebeneinander. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Ja, zum einen sagt er, fürchtet euch nicht. Und zum anderen sagt er, damit die Furcht vor ihm vor Augen sei. Ja, es gibt also eine Furcht, die wir nicht haben sollen, eine Furcht, die wir brauchen vor Gott. Ja, müssen wir aufpassen, dass wir das nicht durcheinander werfen. Weil es sind zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen müssen wir uns vor Gott nicht fürchten, wenn wir seine Kinder sind, im Sinne, dass er uns verdammen und verurteilen und verwerfen wird. Denn wir dürfen getrost sein, wenn wir in Christus glauben, dass wir erlöst sind und dass wir in Christus Heil haben und dass Gott uns nicht verdammen wird. Wir müssen keine solche Furcht haben, wie das die Dämonen haben oder andere, die verurteilt sind. Auf der anderen Seite heißt es aber nicht, dass wir keine Furcht vor Gott haben brauchen, denn eine Furcht Gottes in diesem Sinne, in diesem guten Sinne, brauchen wir ganz dringend. Und die ist hier gemeint, diese zweite Art der Furcht. die wir dringend brauchen, die ist hier gemeint in Sprüche 1, Vers 7. Es handelt sich dabei um diese liebevolle Ehrfurcht, durch die ein Kind Gottes sich demütig und sorgfältig dem Gesetz seines Vaters unterwirft. Sein Zorn ist so bitter und seine Liebe so schön, dass daraus ein ernsthaftes Verlangen entspringt, Gott gefallen zu wollen. Dieser Aufruf zur Gottesfurcht ist nichts, wo wir sagen müssen, naja, das ist halt Altes Testament, das hat im Neuen keinen Platz mehr. Das gilt nur für diese Leute. Nein, im Hebräerbrief finden wir genau diesen Aufruf im 12. Kapitel am Ende, in Vers 28 und 29. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Sollen Gott dienen mit Scheu und Furcht. Und dieses Bestreben soll unser ganzes Leben durchdringen, wie es in Sprüche 23, Vers 17 heißt. Dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Und diese Furcht des Herrn ist auch ein wesentliches Ziel von Kindererziehung, Epheser 6, Vers 4. Liebevolle Ehrfurcht und kindlicher Respekt vor dem heiligen Gott ist ein ganz zentrales Erziehungsziel, das wir christliche Eltern bei allem vor Augen haben müssen. Und hier ist unserer Gesellschaft sehr, sehr viel verloren gegangen. Und leider auch bei manchen, die sich Christen nennen, die heute Jesus so als ihren Kumpel betrachten, mit dem man mal so locker abhängen kann und ähnliches. Respekt vor Heiligem, Respekt vor Gott, den es heute nicht mehr so gibt. Das ist eine schlimme Entwicklung, die in unserer Zeit sehr um sich gegriffen hat. Gottesfurcht, in rechten Weise verstanden, ist ein ganz vorrangiges Ziel bei der Kindererziehung und eine Grundvoraussetzung, die wir alle brauchen, wenn wir im Glauben leben und wachsen wollen. Deshalb haben wir auch keinen lässigen, lockeren Abhänggottesdienst, sondern es ist etwas, was auch mit Respekt, mit Ehrfurcht vor dem Heiligen, vor Gott gefeiert wird. Ja, Gott ist unser liebevoller Vater, aber bitte mit Respekt, mit Ehrfurcht. Und warum verwerfen so viele Menschen um uns herum Weisheit und Erkenntnis? Die Antwort liegt auf der Hand. Psalm 36 nennt das einmal, die Übertretung spricht zum Gottlosen im Innern seines Herzens. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Die Liebe zur Sünde ist viel größer als die Liebe zum Herrn. Der Drang danach, eigensinnig das zu tun, was einem eben gerade so richtig erscheint, ist viel größer als die Bereitschaft, sich Gott zu unterwerfen und das zu tun, was recht ist. Und so sind diese Menschen zwar in ihren eigenen Augen vielleicht klug, vielleicht weise und sagen, ja, ich mache das halt so, wie ich das für richtig halte, aber in Gottes Augen Toren, Narren, dass sie eine solche Segnung ablehnen, die ihnen Gott anbietet. Jeremia 8, Vers 9, die Weisen werden beschämt, sie sind schreckerfüllt und werden gefangen, siehe, das Wort des Herrn haben sie verworfen. Und was für eine Weisheit haben sie nun? Sie laufen geradewegs ins Verderben. Und die Verzweiflung, aus der es oft keine Buße mehr gibt, wie bei einem Saulus, was wir gerade in unserer morgendlichen Lesung hier haben, in unserem Gottesdienst, Ende vom 1. Samuel-Buch, wie bei einem Biliam, von dem wir letzte Woche gehört haben, oder auch von einem Judas, was wir neulich in einer Andacht hatten. Menschen, die ihrem Eigensinn nachhängen, denken, ich weiß schon, wie es richtig ist, ich mache das schon, das ist schon in Ordnung, wie ich das mache. Und so leben wir in einem Land, in dem jeder versucht, dem Motto des alten Fritz getreu nach seiner eigenen Fasson selig zu werden, und sie rennen ins Verderben. So wie ich mein Leben gestalte, ist schon in Ordnung. Aber ich frage nicht danach, was Gott gefällt. Diese Menschen gehen ins Verderben. Wie furchtbar, wenn Gott seine Weisheit anbietet. Die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur den Narren. Und liebe Geschwister, wie froh können wir sein, dass Gott uns nicht einfach so auf die Reise schickt, sondern auf diesem schmalen Weg des Lebens einen Ratgeber an die Hand gegeben hat. Das Buch der Sprüche, Gottes Ratgeber auf diesem Weg des Lebens. eine Hilfe, die uns hilft in den alltäglichen Nöten, mit denen wir zu tun haben und den Herausforderungen, uns immer wieder wertvolle Hinweise gibt, wie wir auf diesem Weg bleiben können. Verfasst von dem weisesten Menschen, der abgesehen von Jesus jemals gelebt hat, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, Gottes Wort in Weisheitssprüchen niedergelegt. Ein Buch für Einfältige, Dumme, für Weise und Kluge, für Junge und Alte, für Männer und Frauen, ja, die hier noch nicht angesprochen sind, aber spätestens im letzten Kapitel wird uns deutlich, es geht auch Frauen was an, was hier steht. Ein Buch, das uns zu wahrer Gottesfurcht anleiten will. Gottesfurcht, die wir alle zu einem Gott wohlgefälligen und von Gott gesegneten Leben ganz dringend brauchen. So wollen wir den Herrn darum bitten, dass er uns Weisheit schenkt, den Glauben an ihn nährt, uns heiligt, damit wir ihn in unserem Leben mehr und mehr verherrlichen, dass dieses Buch der Sprüche Teil unseres Lebens ist. Und diese Weisheit Gottes, die wir darin finden, uns leitet und uns zurechtbringt. Und so lasst uns dieses Buch der Sprüche als einen Ratgeber Gottes auf unserem Weg des Lebens, in deinem eigenen, in meinem eigenen Leben, in unserem Leben, auf diesem schmalen Weg des Lebens hin zum himmlischen Jerusalem gebrauchen, uns dran leiten, damit wir nicht von diesem Weg abkommen, nicht straucheln, nicht zu Fall kommen, nicht abstürzen, sondern so von Gott belehrt, mit seiner Weisheit zunehmend erfüllt, ihm getreu nachfolgen und ihn verherrlichen. Wollen wir dem Herrn danken für dieses wunderbare Buch, das er uns gegeben hat und wodurch er uns leitet. Amen. Lasst uns noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du uns ein solch praktisches Buch, das in unseren Alltag hineinspricht, in deinem Wort gegeben hast. Ein Buch voll von Weisheit, aber nicht nur menschlicher Klugheit, sondern inspiriert von dir, Gottes Weisheit, sein Licht auf unserem Weg, damit wir dir gerade nachfolgen können auf diesem schmalen Weg des Heils, ohne zu Fall zu kommen. Nicht aus eigener Kraft, sondern in inniger und enger Abhängigkeit von dir, in wahrer Gottesfurcht. Denn darin besteht der Anfang der Weisheit, der Furcht Gottes. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns diese Ehrfurcht vor dir mehrst, dass wir es nicht leicht nehmen, an dich zu glauben, sondern die Ernsthaftigkeit darin sehen und die Tiefe, die Güte, die wir dir in dir auch haben, darin erkennen. Und Herr, wir wissen, wir brauchen diese Unterweisung, wir brauchen ständig diese Zufuhr von geistlicher Nahrung durch dein Wort. Und so will ich dich auch bitten, Herr, für die Geschwister, für jeden von uns, dass du unsere stille Zeit belebst, dass wir von Herzen gerne dir in deinem Wort begegnen und es nicht nur intellektuell lesen, sondern es mit unserem ganzen Leben aufnehmen, es verdauen, dass es Teil unseres Daseins ist und wir von deinem Wort geprägt und geformt werden, immer mehr Christusähnlich in dieser Welt. Wir haben auch gehört, Herr, dass du Männer dazu berufen hast, dieses dein heiliges Wort zu ergründen und anzuwenden und zu predigen. Wir sehen die Not in unserer Zeit, dass wir solche Männer brauchen, Arbeiter für deine Ernte. Wir wollen dich bitten, Herr, sende du solche Arbeiter in deine Ernte, Männer von dir berufen, von dir begabt, die dazu da sind, als rechte Lehrer und Hirten in deiner Gemeinde zu dienen, neue Gemeinden zu gründen, dein Evangelium den Leuten hinauszubringen, die es noch nicht kennen, zur Buße zu rufen. Herr, sende du deine Arbeiter und mache uns bereit, dir mit unseren Händen und unseren Fähigkeiten, die du uns gegeben hast, auch willig zu dienen. So sieh uns an, Herr, in deiner Gnade, möchtest du uns gebrauchen im Werk, das du in dieser Welt hast, im Bau deines Reiches. Amen.